NAPCHECK, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.
Hallo, ich bin Julia Fritz. Schön, dass ihr bei unserem tierischen Ernährungspodcast wieder mit dabei seid. Für viele von uns sind die Hunde und Katzen längst Familienmitglieder geworden und deswegen sollen sie natürlich auch bestmöglichst ernährt werden. Was früher wenig hinterfragt wurde, ist heute aber ein riesiges Thema. Was ist gesundes Futter oder was schadet vielleicht sogar? Und was wir unseren Tieren täglich in den Napf geben, entscheidet natürlich auch über ihre Gesundheit. Und trotzdem vertrauen viele Halter auch Internettrends mehr als Wissenschaft. Gleichzeitig wächst das Angebot an sogenannten Ernährungsberatern rasant. Doch nicht alle verfügen über eine fundierte tiermedizinische Ausbildung. Und genau da setzt meine Arbeit als Fachtierärztin für Tierernährung an. Denn sie verbindet wissenschaftliche Expertise mit individueller Diagnostik und Therapie. Seit 15 Jahren biete ich nun in meiner Praxis individuelle Ernährungsberatungen an. Und vielleicht wollen viele mal wissen, wie eigentlich so eine Beratung abläuft und was sie da erwarten können. Heute also ein Blick hinter meine Kulissen, wie immer mit Fachjournalistin Manuela Bauer, die mir gegenüber sitzt. Hallo, liebe Manu.
Hallo, liebe Julia. Du, ja, Tierernährungsberatung, das klingt für viele vielleicht zunächst banal.
Ja, oder vielleicht auch verwirrend.
Also so, ja, oder manche sagen, das ist doch kein Hexenwerk oder
was
so.
Was machst du beruflich? Ich bin Ernährungsberaterin für Tiere. Das ist schon manchmal, klingt das schon. Ja, genau.
Doch tatsächlich ist es ein hochkomplexes medizinisches Fachgebiet. Ich möchte mal ganz kurz einen Blick zurückwerfen. Mhm. In der Nachkriegszeit, da hatte man den Fokus auf Nutztierernährung gelegt. Ja? Ja. Und später, als dann die Heimtiere dazu kamen, da wurde das auch an den Unis in Amerika ging es zuerst los.
Da fing es an,
wissenschaftliches Fach auch. Ja. Und in Deutschland gab es dann in den 90ern und in den 1990ern und 2000er Jahren auch in der Haustierernährung als Beratungsfeld einen richtigen Aufschwung. Ja. Also ich vermute, weil unsere Haustiere dann auch immer mehr, du hast es eingangs gesagt, schon einen Stellenwert als Familienmitglied bekommen
haben. Es gab
haben.
Auf jeden Fall einen Beziehungswandel. Mhm. Und auch was du gesagt hast, also auch, dass das nach Deutschland oder Europa geschwappt ist, sage ich jetzt mal, das ganze Thema Tiernahrung. Die Vorreiter waren tatsächlich auch in den USA, wo es das erste Diätfuttermittel auch gab. Und es waren die 80er Jahre, wo auch mit diesem ganzen Beziehungswandel, dass halt die Tiere so wichtig sind und auch man bei Erkrankungen eben ja auch durch die Ernährung unterstützen kann. Also je wichtiger das Tier, desto wichtiger auch die Ernährung im Krankheitsfalle. Und dann fing das auch an, dass es diese Diätfuttermittel gab, die wir ja auch schon oft besprochen haben. Einfach also Futtermittel mit einer Indikation bei bestimmten Erkrankungen. Und das ist noch keine 50 Jahre her, wenn ich mir das so vorstelle eigentlich, wie jung das alles ist. Gell?
Naja, du wolltest damit auch sagen, ne, der Haushund, der Hofhund sozusagen, der ist dann eben aufs Sofa gewandert. Ne?
auf die Couch.
Auf die Couch, genau.
Ja, das stimmt. Ja, es ist ja auch, ich meine, sehr nachvollziehbar. Ne? Seine Liebsten will man möglichst lange um sich haben. Und du hast auch ganz interessant gesagt mit der Nutztierernährung, weil wir ja auch teilweise, war das auch eine Ressourcenfrage. Also ich weiß auch, war das in Amerika, das war eine Krise, wo einfach die Ressourcen, sage ich jetzt mal, an Futtermitteln auch begrenzt waren. Und da fing man dann auch an, das sieht man auch in den Publikationen, alternative Proteinquellen zu untersuchen, also nicht tierische Proteinquellen, jetzt auch für Nutztiere, Ackerbohnen, Lupinen und Co., ob man die auch verwenden kann, als Proteinquelle auch dann für unsere Haustiere sozusagen, wo das einen ganz anderen Hintergrund hat. Wir sind ja heute echt im Überfluss, muss man ja sagen. Ne? Also wir haben ja mehr als genug da und übrig, dass wir unsere Hunde und Katzen ja auch mit dem Hochwertigsten sozusagen füttern können, wenn wir wollen. Also wir müssen momentan nicht nach Alternativen suchen.
Ja, du hast das Stichwort gesagt, Überfluss. Ich meine, auch der Markt an Futtermitteln, der ist ja komplett unüberschaubar
total
geworden, sage ich jetzt mal. Wir zwei, wir waren letztens im XXL Zootierfachladen und standen da wie Peak 7 irgendwie, ne?
Ja, ich staune immer wieder. Also das ist einfach, das ist so, so gigantisch geworden. Und weißt du, manchmal denke ich mir, ich bin mit Hunden und Katzen groß geworden. Und ich hatte aber wenig mit der Ernährung zu tun. Ich weiß noch, dass meine Mutter auch unseren Hund, wir hatten einen Neufundländer damals, der hat auch was Gekochtes gekriegt, als er jung war und immer ein Eigelb und so Sachen. Und aber sonst war das nicht so riesig präsent. Und ich denke mir manchmal heutzutage, also ich verstehe die Halter, die zu uns kommen, ich denke mir, es ist so unüberschaubar. Ich weiß gar nicht, ob ich dann das Futter, Beschäftigung, dann das ganze Zubehör, was es auch gibt, ja. Und wo ich mir denke, wow, also das hat sich schon deutlich, deutlich auch geändert zu, wie ich es in meiner Kindheit erfahren habe, wo ich immer von Hunden umgeben war. Ja. Und deswegen, also gut. Gut für mich, ja, also ist mein Beruf, also ich sterbe, mein Beruf wird nicht so schnell aussterben und man sieht halt auch, wir haben es ja eingangs auch gesagt, dass es halt auch einfach als Berufsfeld interessant geworden ist, Tierernährungsberater zu werden oder Ernährungsberater für Hunde oder BARF-Berater oder wie sie alle heißen,
sage ich jetzt mal so. Weil der Markt einfach da ist, ne?
Weil der Markt da ist,
genau. Und gleichzeitig sind ja auch dann die Mythen und die Trends und alles Mögliche entstanden. Und dann kommst jetzt du ins Spiel.
Ja, es ist, also gab ja auch diese Schwarzbücher mit hier, was alles Böses im Tierfutter ist und auch tatsächlich, ich nenne es jetzt mal Tierarzt-Bashing in gewisser Weise, wo auch eben so Sachen kursieren, die Tierärzte haben keine Ahnung, sie werden gesponsert von der Industrie. Was ich mir schon alles anhören oder nachsagen lassen musste, den Pool, auf den warte ich immer noch, den ich angeblich von Firma XY sozusagen gesponsert habe. Also total bizarr und es ist so viel Falsches im Umlauf, teilweise über Tierernährung selbst, aber auch über Tierärzte und Tierernährung, also in verschiedenen Kombinationen, dass es mir auch tatsächlich wichtig war, mal einen Podcast darüber zu machen. Wie arbeiten wir, mit was haben wir zu tun, was unterscheidet mich von einem normalen Tierarzt, von einem Ernährungsberater vielleicht, so einfach da mal ein bisschen das zu beleuchten, weil wir auch, also ich sage immer wir, weil meine Kolleginnen und ich, wir sind ja hier mehrere Tierärzte jetzt in meiner Praxis mittlerweile, weil wir halt damit auch recht oft zu tun haben und halt auch mitkriegen, dass es Unterschiede gibt in der, was den Leuten erzählt wird, sage ich jetzt mal, und so weiter und so fort. Ja, und genau, jetzt, bevor ich zu weit ausschweife.
Steigen wir jetzt ein, würde ich sagen. Genau, ja. Weil was passiert denn konkret bei einer Ernährungsberatung für mein Tier? Wenn ich jetzt zu dir komme als Halter X.
Genau, also wir betreuen ja Hunde und Katzen in erster Linie bei uns in der Praxis. Und es fängt schon mal damit an, dass du quasi gar nicht zu mir kommst. Sondern wir haben natürlich auch teilweise wie soll ich es jetzt sagen, also die direkte Besuche, dass wir auch mal das Tier sehen, aber eher selten tatsächlich, weil wir deutschlandweit und über die Grenzen hinaus beratend tätig sind. Und das war auch vor der Pandemie schon so, dass die Tierernährung eigentlich eine fernmündliche Tätigkeit war. Also da gab es den Begriff Telemedizin noch nicht wirklich, ja, der jetzt auch zum Teil diskutiert wird und so weiter und so fort. Also
das heißt, ich mache einen Termin mit dir aus.
Du machst einen Termin mit mir aus, genau. Und dadurch, dass ich bin ja sozusagen ein weiteres Puzzleteil. Ja, also wir haben, es gibt natürlich die gesunden Tiere, wo es einfach darum geht, was wir vorhin auch hatten. Ne? Du gehst in den Futterladen rein und denkst dir, oh Gott, ja. Und dann kommt wahrscheinlich auch schon der Erste auf dich zu und berät dich oder empfiehlt dir irgendwas und so. Also das heißt, das eine ist, wie finde ich überhaupt das Futter für meinen Hund? Was habe ich für Ansprüche? Und dann, weil ich natürlich Tierärztin bin, habe ich auch die ganz große Palette der diversen Erkrankungen. Und dadurch, dass das sozusagen ein Teil auch der ganzen Tiermedizin ist, muss ich nicht zwingend das Tier untersuchen, auch im Krankheitsfall. Das ist zwar schade für mich als Tierärztin, weil irgendwie ist das ja schon auch so der nette Part, ne, dass man mit den Tieren sehr viel Kontakt hat. Das haben wir jetzt weniger. Auf der anderen Seite haben wir sehr viel Zeit, was ein großer Vorteil ist, weil du ja auch in der normalen Praxis, das Wartezimmer ist voller oder mal leerer und du musst dich da anpassen und wir können sehr ausführlich auch sprechen und deswegen funktioniert das fernmündlich ganz gut. Wir arbeiten manchmal mit Fotos, mittlerweile auch mit Video.
Das heißt, du kriegst dann die Berichte, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, du kriegst dann den Bericht vom Tierarzt.
Richtig, genau.
Ne? Die Laborwerte oder auch andere Berichte, manchmal reicht ja jetzt ein Laborwert einfach nicht aus.
Nein, genau.
Weil man versucht ja das Tier ganz heilig
genau. Also
zu sehen.
Genau, also es hat auch Grenzen und wir setzen auch Grenzen, so, weil wir arbeiten jetzt nur fernmündlich so. Und das Erste, was du mir mitbringen musst, also du kommst zu mir und sage ich, bitte füll meinen Fragebogen aus. Ja?
Anamnese.
Genau, das sind 3 Seiten. Und da will ich wissen, erstmal, wie du heißt natürlich, deine Telefonnummer. Aber nein, ich will Angaben zu deinem Tier haben, wie alt, wie schwer, Geschlecht kastriert, all solche Sachen, Gewicht, Probleme, gesundheitliche Probleme, seit wann, also so ein bisschen den Hintergrund, dass ich mir schon mal einen ersten Eindruck machen kann. Dann habe ich 2 Seiten über Fütterung, also was fütterst du, fertig, gekocht, gemischt, welche Zutaten, welche Mengen. Die Mengen sind so wichtig für uns. Wichtig. Weißt du, manchmal stehen dann da irgendwie einfach nur Futter und keine Mengen. Also wir berechnen ja viel. Das heißt, wir arbeiten mit Bedarf, mit viel mit Zahlen. Tierernährung ist ein Fach der Zahlen. Und deswegen brauchen wir auch genaue Mengenangaben. Und deswegen wollen wir wissen, was wird gefüttert, wann wird es gefüttert, wie oft wird es gefüttert, in welchen Mengen wird es gefüttert. Leckerlis, Ergänzungen, also alles, was im Prinzip ins Tier gelangt sozusagen. Krankheitsfall natürlich auch gegebenenfalls Medikamente. Also so. Das dient dem ersten Überblick. Ja, das schauen wir uns vorher an. Wir arbeiten mit einem Rechenprogramm, das habe ich selber entwickelt. Ich sage mal gern mein drittes Kind so ungefähr, also es war auch eine schwere Geburt. Genau, aber wir arbeiten also mit einer Software auch, die ich eben selbst entwickelt habe, die uns sozusagen hilft, dass wir nicht alles mit dem Taschenrechner rechnen können, wo die Futtermittel hinterlegt sind, wo Bedarfswerte hinterlegt sind, so als, wie gesagt, als Hilfsmittel, so wie der Praktiker sein Labor hat, ja, oder der Radiologe sein Röntgengerät, so hat der Tierernährer irgendwie sein Rechenprogramm, so kann man sich das vorstellen. Und dann machen wir einen Termin aus für eben ein Telefonat, was meistens so zwischen 30 und 45 Minuten tatsächlich liegt, was eigentlich schon echt lang ist, wenn ich mir überlege, wie viel Zeit mein Hausarzt für mich hat. Also ich manchmal auch fast ein bisschen schade finde oder jetzt ein bisschen wehmütig, dass das manchmal so wenig wertgeschätzt wird, ja, dass wir wirklich so viel Zeit haben und uns die auch nehmen, um wirklich genau zu wissen, was braucht das Tier, was möchte der Tierbesitzer? Also ich frage dich, ne, was sind die Anforderungen? Möchtest du dein Tier, wie willst du es ernähren? Weil es gibt ja viele, viele Wege. Und wir sind auch total neutral. Wir sind firmenneutral und wir sind auch Fütterungsformen neutral. Wenn einer barfen möchte, dann soll er gerne barfen. Trotzdem klären wir auf, weil es mir auch nicht darum geht, jemanden jetzt irgendwie zu bekehren oder so, sondern ich möchte ihn so beraten, dass er die beste Entscheidung treffen kann.
Und das in seinen Alltag auch passt, ja.
Und das muss natürlich in seinen Alltag passen. Und deswegen muss ich mir auch ein Bild von seinem Alltag machen, gerade weil die Fütterung ja auch ein großer Bestandteil ist des Alltags und natürlich auch der Kommunikation mit dem Tier, Leckerlis und all das und so weiter und so fort.
Da hätte ich gleich mal noch eine Frage. Ja. Wie sind denn deine Erfahrungswerte? Weil Stichwort Futtermenge. Wie viele Leute gehen nach Futterempfehlungen oder wie viele machen das einfach so per Augenmaß und sagen so, oh ja, so einen halben Becher voll geht schon
auch. Ja, es ist unterschiedlich tatsächlich, weil wir natürlich ein bestimmtes Klientel auch haben, was zu uns kommt. Also die Leute, die sich auch damit schon mal auseinandergesetzt haben. Wenn ich mir jetzt, und da denke ich, haben die Praktiker, also ich sage immer an der Front, das klingt so komisch, aber halt die wirklich in der Praxis am Behandlungstisch stehen, wahrscheinlich noch eine andere Vielfalt an dem. Wenn ich mir aber überlege, dass wir natürlich die Hälfte an übergewichtigen Tieren haben, dann würde ich mal die Arbeitshypothese aufstellen, dass das doch vielen
die Hälfte nicht so auf die Fütterungsempfehlung guckt, ja, oder in ein paar Fallen tappt. Ja. Wie ist es denn, ist es eigentlich eine rein rhetorische Frage,
ja, okay.
Die falsche Ernährung langfristig zu Schäden führen?
Ja, kann es. Klar. Und weißt du, wir haben eingangs ja auch über Industrie gesprochen, industrielles Tierfutter. Das war ja auch mal super. Ja? Also es gab ja eine Zeit, wo alles Industrielle irgendwie total cool war. Ja? Da gab es neue Geräte in der Küche, da war das einfach auch so in diesem Aufschwung und natürlich auch dieses Konzept, sage ich jetzt mal, der Fertignahrung, also jetzt nicht wie wir das so jetzt als Fastfood empfinden, das ist nicht das Gleiche.
Tiefkühlpizza.
Ja, ja. Man gab es ja früher auch, ich erinnere mich auch, als ich noch Kind war, irgendwie, dass wir da auch mit so, weißt schon, so für Bolognese die Kräutermischung, heute sind es dann Gewürzmischung und so hat sich ja auch viel geändert. Aber das muss man sich auch so von der Zeit mal überlegen, wo das reingepasst hat. Dann hat sich das Ganze ein bisschen gewandelt. Und man wollte weg von dieser Industrienahrung. Also es war jahrelang ein super easy-peasy Konzept, auch für kranke Tiere, weil wir, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie viele, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber sehr, sehr viele verschiedene Diätfuttermittel haben für verschiedene Erkrankungen. Fertig, ja, to go
Nieren,
sozusagen.
Alles Mögliche.
Niere, Leber, Harnsteine, alles Mögliche, Gelenke, alles. Und das heißt, auch der Tierarzt, also auch in der Tiermedizin, ist die Ernährung, wird natürlich gelehrt im Studium, aber auch, ist nicht so präsent gewesen, sage ich jetzt mal, weil die Leute auch zufrieden waren, wenn sie, weiß ich nicht, bei einem nierenkranken Tier dann das Fertigfutter für Nierenerkrankung kriegt haben, weil die meisten auch Fertigfutter verwendet haben, immer noch nach wie vor heutzutage. So, ja, und dann war das okay. Und dann irgendwann, genau, und dann kam irgendwann dieses Schwarzbuch auch mit der Tierernährung und so weiter, also so, und dann wurde das alles in Frage gestellt und dann wurden diese Mythen verbreitet von Autoreifen, die im Futter, also alles böse, also was mal gut war, ist dann plötzlich böse geworden, was auch bizarr ist, weil eigentlich haben wir uns ja weiterentwickelt, also die Futtermittel heute sind ja noch mal besser als vor 20 Jahren, weil wir auch viel mehr wissen, es gibt mehr Forschung, es gibt mehr Erfahrung und so weiter, also, aber in den Köpfen ist es immer so, es wird alles schlimmer, die Leute werden immer böser und so, also zumindest jetzt aus meiner Erfahrung. Und naja, und dann kam halt dieser Naturtrend mit dem Barfen, sage ich jetzt mal. Das war so Anfang 2000, so um die Zeit, kam auch von Amerika rüber, dass man gesagt hat, zurück zur Natur. Wir füttern nach dem Vorbild der Natur, wir wollen es anders haben. Dann kam das Thema auch bei uns, hier Stichwort Lebensmittelqualität. Ja, da wurde mit solchen Begriffen um sich geworfen. Mit dem sind dann auch Zusatzstoffe aus dem Fertigfutter verschwunden, weil dann verbreitet wurde, Zusatzstoffe allgemein sind gefährlich. Dazu gehören aber auch Vitamine und Spurenelemente. Die brauchst du für ein Alleinfutter, damit es komplett bedarfsdeckend ist. Wenn du das nicht hast, dann kann, wir waren ja bei der Frage, kann es schaden dem Tier? Dann kann dein Hund einen langfristigen Mangel kriegen. Und beim Barfen oder auch beim Kochen, also ich erinnere mich, war ja, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, 2011 war ich ja an der Uni auch viele Jahre. Und da kam das gerade so mit dem Barfen. Die Barfrationen früher, da gab es kein Fertigbarf. Da hast du das nicht im Futterladen gefunden. Ja. Da musstest du wirklich zum Metzger und da gab es keine Ergänzungen und keiner wusste, Seealgenmehl braucht's und dies und jenes. Also das hat sich ja verbessert, aber Öle, ja. Da hast du halt viele Ernährungsschäden gesehen, die du vorher nur gesehen hast, vielleicht wenn mal ein Besitzer für sein Tier tatsächlich gekocht hat oder für einen Welpen, ja, der dann kein Kalzium ergänzt gekriegt hat und so.
Was waren das für Schäden?
Knochenschäden dann tatsächlich. Also wenn du einem Welpen kein Kalzium gibst, dann kriegt der schiefe Beine. Oder wir hatten, ich weiß noch damals, wenn du da einen hattest, der vegetarisch ernährt werden wollte, dann haben wir uns schon fast drum gerissen von den Assistenten, weil das halt wirklich selten vorgekommen ist und das ist so vom Fachlichen her anspruchsvoll.
Eine Challenge.
Ja, und auch mal was wirklich cool ist und du willst, musst ja auch deine Felle zusammenkriegen und so weiter, wie sich das geändert hat. Und im Endeffekt ist es so, wenn du jetzt das Futter selber zubereitest für dein Tier, dann gilt eben nicht, was für mich passt, passt für mein Tier gleichermaßen. Und es gilt auch nicht dieser, Entschuldigung, wenn ich sage, dieser blöde Spruch, naja, ich mache das ja für mich auch nicht. Ja, weil das ist auch kein gutes Argument, weil wir wissen alle, Vitamin D ist ein Thema bei den Menschen, Omega-3 ist ein Thema bei den Menschen, Calcium ist ein Thema bei den Menschen und wir ergänzen Jod in unserem hier in Bayern, im Jodsalz, wir kriegen das noch nicht mal mit, bewusst, dass wir täglich eine Nahrungsergänzung mit unserem Salz zu uns nehmen, weil wir sonst eine Schilddrüsenerkrankung kriegen würden. So, also da passt einfach so dieses, ja, das mache ich ja für mich auch nicht. Und wir ernähren uns natürlich auch anders und wir haben auch andere Kommunikationsmöglichkeiten, als es jetzt Hunde und Katzen haben. Insofern, naja, das heißt, wenn du jetzt von dieser Fertiglösung, so sie denn gut gemacht ist, und das war sie viele Jahre, bevor diese ganzen Trends auch aufkamen, konntest du nicht wahnsinnig viel falsch machen mit der Fertiglösung. Wenn du aber es selber zubereitet hast, dann musst du halt Wissen haben. Du musst wissen, was braucht dein Hund, was ist wo drin. Und wenn du das nicht wusstest, dann gab es da durchaus auch unterschiedlichste Probleme, Mangelsymptome, Fell. Du siehst halt auch nicht jeden Nährstoffmangel einem Tier an, das muss man auch nochmal klarstellen. Also nur weil mein Hund einen schönen Fellglanz hat, kann der trotzdem einen Kalziummangel haben, massiv. So massiv, dass ihm irgendwann der Kiefer locker wird bei ausgewachsenen Hunden. Und deswegen muss man da echt aufpassen und deswegen gibt es auch so Leute wie mich, die das einfach wirklich überprüfen können, ob das passt, auch rechnerisch. Und bei der Industrie, um das jetzt noch kurz sozusagen zu Ende zu führen, ist es halt jetzt so, wir haben es ja auch gesehen, der Markt ist unüberschaubar und du hast unfassbar viele Firmen. Tatsächlich haben wir in Deutschland aber nur eine Handvoll Werke, die wirklich Futter produzieren. Ja, das heißt, es gibt viele Firmen und dann gehst du und sagst, ich hätte gerne jetzt ein Trocken- oder Nassfutter mit der und der Zusammensetzung, also Lohnherstellung. Ja, das heißt, du hast auch viele Firmen, wo vielleicht gar nicht so viel Know-how auch dahinter steckt, ja, die mehr ins Marketing investieren und weniger vielleicht ins Know-how und umgekehrt. Also es ist, ich kann verstehen, wenn da Leute den Überblick verlieren.
Aber das machen wir als nächstes Thema.
Richtig. Die, ja, stimmt. Ja, genau. Das haben wir schon überlegt. Ja, ne, wie gehe ich eigentlich vor und woran kann ich mich orientieren und was muss ich wissen?
Ja.
Aber du hast halt leider heute auch die Situation, dass du auch wirklich schlechtes Fertigfutter findest. Ja, und wie, und dass der Besitzer das dann unterscheidet und das Marketing ist manchmal so toll.
Ist alles noch natürlicher als
ja,
natürlich.
Ne, ja, dies ja. Und jenes und so und worauf. Mhm. Und auch die Leute achten dann auch gar nicht mehr auf die Dinge, die, worauf sie achten müssten. Ne? Mhm. So.
Aber ja. Du hast das Stichwort BAF gesagt. Als es damit nämlich, ja, als wir dann vom von den ganzen ja. industriellen Futter zum BAFen, als es dann ging.
Mhm.
Und da haben viele Hörerinnen die Frage, mhm. ist BAF wirklich besser als Fertigfutter? Und da kommt auch unsere erste Frage
okay.
daher, von der Lou. Mhm. Sie schreibt: Ich bin Lou und nicht nur ein großer Fan von eurem Podcast, sondern auch von all deinen tollen Produkten im Shop.
Dankeschön.
Ich bin selbst Hundeernährungsberaterin und empfehle sehr gerne und oft Produkte von euch an meine Kunden. Gerade bei Kochrationen oder Erkrankungen hast du einfach ein ganz tolles Sortiment im Angebot.
Danke.
So, zu meiner Frage. Ja. Wie stehst du in der Ernährungsberatung zum Teilbarfen? Ich empfehle diese oft mal als Einstieg ins Kochen oder Barfen, aber immer in Kombination mit einem geeigneten Nassfutter und nie mit einem Trockenfutter. Okay. Würde mich interessieren, wie deine Meinung dazu ist. Ja. Eure Lou.
Ja, okay, kann ich gut nachvollziehen, die Frage. Vielen Dank dafür. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich bin da komplett neutral allem und so. Das heißt, ich verbreite auch sozusagen die Meinung oder die Botschaft, dass man eigentlich alles kombinieren kann, wenn es das Tier gut verträgt. Ich höre jetzt hier unten drunter, weil die Lou ja auch schreibt, ich würde das nie mit einem Trockenfutter kombinieren. Das sind natürlich die ganz großen Diskrepanzen. Also ich glaube, doch, es gibt schon noch eine größere, aber BARF.
Welche ist die größere?
Ja, halt dann komplett fleischlos.
Okay.
Ja, so.
Okay.
Aber wir haben ja BARF, vielleicht für die Hörer, dass man es kurz sie abholt. Viel Fleisch, Innereien, fleischige Knochen, Gemüse, kaum Kohlenhydrate und roh. Und dann haben wir natürlich Trockenfutter gegenüber. Da werden ja Mehle verarbeitet, ist ein getrocknetes Produkt. Es ist viel Getreide drin, also im Vergleich. Trotzdem also natürlich auch Eiweiß, aber ist ja von der Zusammensetzung eher viel Kohlenhydrate, Mitteleiweiß, Fett moderat. So, also komplett unterschiedlich und eben auch nicht, also alles sehr weit von roh entfernt. Genau. Und da kursiert halt auch so dieses Gerücht, dass man, dass das unterschiedliche Verdauungszeiten hat und deswegen darf man das nicht mischen.
Das ist der Grund.
Vermute ich jetzt hier, ne? Weil beim Nassfutter habe ich eigentlich sehr vergleichbare Zutaten zum Barfen, außer dass ich jetzt nicht so einen hohen Gemüseanteil dabei habe und jetzt auch nicht unbedingt Knochen im Futter mit drin. Aber ich habe ansonsten halt auch hauptsächlich Fleischanteile und Innereien, so wie beim Barfen auch. Das heißt, Nassfutter kommt jetzt dem Barfen auch von der Zusammensetzung, was jetzt Eiweiß, Fett, Kohlenhydratanteil betrifft, sehr nahe. Und das lässt sich natürlich einfacher kombinieren. Also ich will jetzt nicht sagen, da ist der einzige Unterschied, dass es in der Dose, also, also hoch erhitzt, auch sterilisiert im Prinzip, ja, ist. Aber das kommt dem halt von der Zusammensetzung nahe. Das heißt, da ist jetzt eine Kombination irgendwie nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz kannst du auch, du kannst alles mischen. Ja?
Aber es wird ja in dem Sinne jetzt nicht, das möchte ich noch ganz kurz sagen, der Begriff Teilbarf heißt ja nicht, dass es miteinander gemischt wird, sondern du barfst in der Früh.
Kommt drauf an.
Und abends gibst du Nassfutter.
Ja, das kommt drauf an, tatsächlich, wie es gemeint ist. Also das ist eigentlich gut, dass du es jetzt einwirfst, weil allein schon die Definition muss man im Vorfeld schon klären. Ich weiß jetzt nicht genau, was die Lou mit Teilbarf meint. Es könnte jetzt deine Variante sein, morgens Barf, abends Dose. Es könnte aber auch sein, Barf mit Dose gemischt. Das wissen wir jetzt nicht.
Das ist ja das totale Durcheinander.
Ja, du, es gibt sogar Kochbarf. Ja, also es ist eine Dose. Aha. Also beim Barfen ist das mit den Begriffen total verrückt. Eine Dose ist eine Dose. Ja, die kommt, die wird sterilisiert im Endeffekt. Wie OP-Besteck, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Ein bisschen krasser Vergleich, aber es wird sterilisiert, damit das nicht anfängt zu laufen. Und Barfen ist roh. Ja, das darf, ne, roher geht's nicht.
Und das heißt aber Kochbarf.
Und dann wird es statt, es ist ein Dosenfutter, wird es Kochbarf genannt.
Aha.
So, einfach nur um diesen Begriff Barf, ja. Und dann hast du vielleicht noch irgendwie.
Das ist aber kein.
Ja, es ist trotzdem mehr. Dosenfutter.
Ja, ja.
Ne? So, also es hat nichts mit Barfen zu tun.
Aber jetzt nochmal zu dem Teilbarfen.
Ja, Entschuldigung.
Ich dachte, das ist wirklich der feste Begriff, feststehende Begriff für morgens so, abends so.
Nein, es kann, das ist total unterschiedlich. Barfen an sich ist schon unterschiedlich, aber Teilbarf kann auch bedeuten, ich füttere einen Teil von etwas Gekochtem zu etwas Rohem dazu. Es kann auch sein, ich tue einen Teil Fertigfutter zu etwas Selbstgemachtem dazu. Also der Begriff ist eigentlich variabel. Man muss wirklich dann klären, was genau meint das Gegenüber und was verstehe ich davon. Und jetzt die Frage mit der Kombination mit dem Trockenfutter. Wir haben solche Besitzer, viele sogar, die sind teilweise, ist das so, das klassische Setting wäre jetzt, in der Früh habe ich nicht so viel Zeit, weil ich arbeiten muss. Das heißt, in der Früh kriegt mein Hund ein Fertigfutter. Und oft ist es dann auch Trockenfutter bei unseren Patienten. Also wie gesagt, wenn er es verträgt. Und abends, wenn ich nach Hause komme und dann, oder ich tue es in der Früh raus zum Auftauen, abends ist es aufgetaut, dann kriegt mein Hund die frische Mahlzeit. So. Also alles erlaubt, was
funktioniert.
Was
aber
funktioniert.
Jetzt ganz nochmal zur Frage von der Lou.
Ja.
Dein Punkt, warum, also sie gibt nur, sie würde keinesfalls Trockenfutter
dazu. Auf keinen Fall.
Dazu.
Und ich vermute.
Und du sagst, der einzige Grund ist die Verdauung.
Nee, das wird als Grund angenommen. Also das ist so ein bisschen so ein Mythos. Und das wird auch teilweise wahrscheinlich dann irgendwo gelehrt in diesen Kursen. Ich weiß es nicht. Aber es gibt keinen wissenschaftlichen Hintergrund dafür, dass du es nicht machen dürftest.
Okay.
Und ganz wichtig, und das hört man auch so oft, oder ich, nur weil etwas unterschiedlich ist, heißt das nicht, dass das ein Problem ist. Du kannst ja auch in der Früh ein Müsli essen und am Abend einen Salat oder ein Steak oder weiß der, gut, du isst keine Steaks, aber auch etwas, was komplett anders zusammengesetzt ist. Das eine hat vielleicht viel, viel Ballaststoffe, das andere nicht. Das eine können wir ja auch. Das hinterfragt keiner. Selbst in einer Mahlzeit. Es gibt, ne, typisch Bayern, Schweinebraten, Knödel, Krautsalat. Ist ja auch alles unterschiedlich irgendwo. Und das hinterfragt aber niemand, ob das geht. Und bei den Tieren wird dann da teil, ich nenne das, ich sage jetzt einfach wie so eine Pseudowissenschaft schon. Nein, auf keinen Fall, sie dürfen nicht. Und das liest du auch im Internet. Also wahrscheinlich, wenn du ChatGPT fragst, der würde auch sagen, auf keinen Fall.
Dann frage ich nochmal.
Weil das im Internet halt so steht.
Ah.
Und ich sage auch mal, ich meine, das sind halt wieder Grundlagen, ne? Physiologie.
Also meine Gassi-Hündin, die Milka, die. Ich habe immer das Futter von der Halterin mitbekommen und die frisst immer gemischt. Also nass und Trockenfutter gemischt in einer Ration.
Das kannst du ja auch machen. Ja. Das hat man auch früher häufiger gemacht, dass du einfach Trockenfutter mit Nassfutter aufgepeppt hast, weil es natürlich für die Tiere schmackhafter ist. Ja, es ist, wie gesagt, es ist viel mehr Eiweiß drin. Und warum nicht? Und das hat man viele Jahre gemacht. Also das kenne ich auch noch von unseren Hunden, also aus meiner Kindheit. Und heute liest du, um Gottes Willen, nein und so. Und ich meine, was soll denn da passieren? Also was auch manchmal vielleicht vergessen wird, wir haben Organe und die haben eine bestimmte Arbeitsplatzbeschreibung, sage ich jetzt mal, einen beruflichen Untertitel, was die machen sollen und was sie auch können. Und ich habe manchmal so das Gefühl, das wird vergessen, weil dann so Sachen eben hier, ich kann das eine mit dem anderen nicht mischen. Ich kann ja auch Kekse essen und danach einen Apfel.
Und noch Sahne oben drauf.
Oder ne, weiß der Geil, weißt du, was ich meine?
Ich glaube, damit ist es beantwortet.
Okay.
Ich habe ja schon eingangs gesagt, im Bereich der Tierernährung sind viele Mythen entstanden. Und dazu hat uns unsere Hörerin Aussie Maya, genau, kurz und knackig geschrieben. Jetzt pass auf. Die kürzeste Frage oder Statement, ever, das ich ever gelesen habe bei uns. Mythen, Doppelpunkt. Ernährungsberatung ist gleich Barf und dahinter noch ein Smiley mit Lachen.
Ja, auch das kann ich nachvollziehen, vermute ich, weil es gibt bestimmte, also der Begriff Ernährungsberatung ist ja null geschützt in irgendeiner Form, leider, und wird alles in einen Topf geworfen. Und es gibt aber Ernährungsberater, die dann auf eine bestimmte Fütterungsform ausgerichtet sind. Und da sind dann BARF-Berater beispielsweise. Ich vermute, dass sie das so ein bisschen meint. Also so nach dem Motto.
Gibt es da Zahlen? Meinst du, es gibt so viele Ernährungsberater, die dann ausschließlich zum BARFen raten würden?
Ja, also ich habe keine Zahl, aber es gibt eine spezielle auch Ausbildung BARF-Berater für Hunde. Und teilweise ist es so, also es ist zumindest meine Erfahrung, dass eben unter diesem Begriff Ernährungsberater, also es gibt gute und es gibt aber auch wirklich viele, wo ich mich denke, okay, was für ein Schmarrn, so was da, oder auch, ich meine, die Leute kommen ja manchmal auch zu uns mit den vorherigen Fütterungsplänen. Und gut, es ist ein bisschen eine andere Arbeitsweise, das ist gar nicht das Thema, aber da sind manchmal wirklich sehr absurde Sachen dabei. Und wir hören auch manchmal von Kunden, dass sie sagen, ich war vorher beim Ernährungsberater und der hat gesagt, BARF ist das Einzige, es gibt nichts anderes, Trockenfutter oder Fertigfutter ist böse, weil, also dieses ganze System, also es gibt auch Berater, die wirklich tatsächlich in die Richtung beraten. So. Und auch einer der Gründe, warum mir das jetzt wichtig war, dass wir mal so einen Blick haben, wie unterschiedlich das einfach ist. Dass auch der Kunde muss gucken, was brauche ich jetzt? Habe ich ein gesundes Tier? Möchte ich eine persönliche Ansprache? Möchte ich eine alle zwei Tage eine Frage stellen? Will ich einen Plan haben, wo ich jeden Tag was anderes gebe und so weiter? Oder ist mein Tier krank? Brauche ich einen tiermedizinischen Berater? Also man muss auch das Passende finden. Und auch für mich jetzt privat, ich denke mir, wenn es nur das einzig Wahre in irgendeiner Richtung geht, dann finde ich das immer so ein bisschen...
Nee, es sollte schon individuell sein. Ja. Aber ich habe da noch eine Frage, jetzt vielleicht für interessierte Leute. Bleibt es denn meistens bei so einer 45-minütigen Beratung oder...
Bei uns jetzt?
Ja, oder muss man da öfter kommen?
Es ist immer ganz nach Bedarf. Mhm. Also das ist sozusagen dieses Erstgespräch. Wir haben es tatsächlich gar nicht vorhin zu Ende geführt, fällt mir jetzt auf. Nach diesem Gespräch gibt es dann von uns eine Futterempfehlung. Das kann ein Futterplan sein, ein berechneter, oder wir machen vielleicht eine Rationsüberprüfung, dass wir erstmal schauen, was war vorher der Fall, wie so eine Art Diagnose auch, und machen dann eine Empfehlung, die wir halt im Vorfeld auch mit den Besitzern schon ein bisschen absprechen, welche Futtermittel dürfen verwendet werden, muss es einfach sein. Und dieses alles, was drumherum gehört. Und dann kriegen die Behalter von uns eben diesen Plan. Oder manchmal bei Krankheitsfällen ist es auch noch nicht mal eine neue Ration, sondern vielleicht erstmal eine neue Strategie. Was probieren wir jetzt als erstes? Verändern vielleicht wir nur die Fütterungszeiten und so weiter und so fort. Manchmal empfehlen wir eine zusätzliche Diagnostik, wenn wir sagen, das müsste man da mal anschauen. Und dann kriegen die Halter auf jeden Fall die Empfehlung von uns so. Und dann kommt es halt ganz drauf an, wenn das jetzt einfach nur ein gesunder Hund ist, ich hätte gerne eine Kochration, alles schick, ja, so, dann sind meistens alle Fragen geklärt. Natürlich, wenn das Tier, vielleicht sagen die Halter, ich will in Urlaub, ich brauche jetzt doch eine Lösung oder ich gehe wandern, sowas haben wir auch, was kann ich da am besten mitnehmen? Oder vielleicht wird das Tier doch irgendwann krank. Dann können wir natürlich auch das Tier ein Leben lang. Also wir haben auch Patienten, die wir wirklich von Welpen an bis zum Senior ein ganzes Leben lang betreuen und die uns immer, wenn sich Änderungen ergeben seitens der Halter oder des Tieres, wo wir das dann anpassen. Bei kranken Patienten, also insbesondere bei Magen-Darm-Patienten, ist es schon oft so, dass es nicht bei einem Termin bleibt, weil wir auch, also ich meine, wir machen immer so Witze, ne? Glaskugel neben der Tastatur, so ungefähr schön wär's, oder den Zauberstab, ja, was manche ja auch irgendwie gerne hatten, ne? Hunde, die 5 Jahre Probleme haben, das soll jetzt bitte in einer Beratung doch
Simsalabim.
Das geht natürlich auch nicht, ja, da sind wir jetzt auch nicht anders wie ein Tierarzt in der Praxis, dass man das Problem versucht zu identifizieren, einen Behandlungsplan, in dem Fall einen Ernährungsplan, aufstellt. Und dann brauchen wir auch wieder das Feedback vom Besitzer. Was hat sich verändert? Sind wir auf dem richtigen Weg oder müssen wir doch den anderen wählen? Ja. So. Das heißt, es kommt total auf den Fall und manchmal auch auf den Besitzer drauf an, wie da der Bedarf und die Anforderungen sind. Ja. Dicke Tiere kriegen natürlich eine Anpassung, wenn sie Idealgewicht haben. Welpen kriegen eine Anpassung im Laufe des ersten Lebensjahres. Harnsteinpatienten kriegen eine Anpassung, wenn der Stein verschwunden ist, sich aufgelöst hat. Also das ist total divers.
Ja, auch die Katzenfreunde, die haben so ihre Probleme.
Ja, klar.
Die kommen ja auch zu dir.
Ja.
Und die recherchieren auch sehr genau. Die Caroline schreibt uns: Hallo ihr zwei, ich habe mich in den letzten Monaten sehr mit dem Thema Ernährung von Katzen und den dazugehörigen Mythen auseinandergesetzt und bin dabei auch über viele Vorurteile bezüglich Tierärzten begegnet. Das hast du ja schon gesagt, gell?
Okay.
Vieles konnte ich für mich mittlerweile durchblicken und verstehen. Mhm. Was ich mich trotzdem frage und wo ich mir auch vorstellen könnte, dass es gewisse Verschwörungstheorien füttert, ist das Sponsoring von Kongressen, und teilweise auch Teilen von Universitäten.
Aha.
Ich bin dabei auf eine Futtermittelmarke gestoßen, die wohl extrem viel des Veterinärbereichs der Uni Wien sponsert und außerdem extrem viele Kongresse im Rahmen der Tiermedizin.
Mhm.
Okay. Mir ist bewusst, dass es bei solchen Auftritten oft nur um Markenbewusstsein geht, aber dem einen oder anderen könnte das sehr negativ aufstoßen. Und auch bei mir hinterlässt es immer noch ein Geschmäckle.
Ja, also ich weiß, glaube ich, sogar auch, von wem da konkret die Rede ist, aber ja, es ist definitiv eine Verschwörungstheorie. Danke für diese kritische Frage. So einfach ist es nicht. Ja, es ist jetzt auch nicht der Kongress, der gesponsert wird. Also es ist unterschiedlich. Es gibt ein paar größere Futtermittelfirmen. Es ist nicht nur eine, es sind mehrere, europäische, auch amerikanische, die auch extrem viel Forschung betreiben und über diese Forschung auch dann zum Beispiel Doktoranden finanzieren können, weil es eine Fragestellung gibt und man dazu halt jemanden auch braucht, der das sozusagen bearbeiten kann. Ja?
Im Grunde ist Ihre Frage, ob da Leute beeinflusst werden, oder? Verstehe ich das
ja,
richtig?
Ja, so sehe ich es auch. Also das, was ja einem immer unterstellt wird, auch mir, dass ich eben von der Industrie gesponsert bin und deswegen dieses Futter empfehle. Ja, also dann heißt es, Tierärzte empfehlen dieses Futter, Marke X, weil sie dafür Geld kriegen. Und das hält sich beständig. Ja, und jeder schüttelt den Kopf und denkt sich, schön wäre es jetzt auch falsch formuliert, muss ich aufpassen, was ich sage. Aber das ist so weit davon entfernt. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es viele Jahre wir mit diesen Diätfuttermitteln für kranke Tiere gut gefahren sind, weil das einfach hervorragend funktioniert hat für alle Seiten. Und natürlich, und früher war es auch so, das ist tatsächlich auch noch historisch bedingt, dass diese Diätfuttermittel für kranke Tiere nur vom Tierarzt verkauft werden durften.
Ich erinnere mich dran, ja.
Ja, ich auch. Also als ich angefangen habe mit meiner Weiterbildungsstudium, gab es das nur beim Tierarzt. Und ich habe tatsächlich damals geglaubt, das wäre eine gesetzliche Vorgabe. Ah, ja. War es aber nie. Okay. Ja, da haben sich nur alle dran gehalten, weil der Hintergrund halt auch der war und der ist der hat nichts damit zu tun, dass der Tierarzt mehr Geld kriegt, sondern der Hintergrund war der, dass ein Futter für kranke Tiere auch von einem Tierarzt empfohlen werden soll, weil der beurteilen kann oder die Diagnose stellt. Also, dass man sicher gehen wollte, wenn du jetzt einem gesunden Tier eine Nierendiät gibst, dann ist das echt eine blöde Idee. Ja, also, dass die auch wirklich wie Medikamente, sag ich jetzt mal, in die richtigen Hände gelangen. Und dass man auch vielleicht kontrolliert, also, dass quasi ein Fachmann sagt, das muss es jetzt sein. Und bei allem, was ich auch mal lustig finde, ist, dass irgendwie Geld verdienen böse ist, könnte man meinen. Auch wenn ein Tierarzt ein Medikament verkauft, dann ist da auch eine gewisse Marge dabei, dass er auch etwas an dem Medikament verdient. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt das Medikament nur verkaufe, um diesen Gewinn dran zu kriegen. Aber er muss das ja auch irgendwo, der muss ja auch Lager haben, ja, der braucht Platz dafür. Manche Sachen laufen vielleicht ab oder er schmeißt sie weg oder auch bei den Futtermitteln. Ich meine, das ist jetzt mittlerweile schon praktischer, dass du sie auch im Internet kaufen kannst, wobei es für viele auch trotzdem schwierig ist.
Aber bleiben wir bei den Tierärzten.
Ja, ach so.
beim Sponsoring.
Beim Sponsoring.
Ja, also
erst gut, bei den Kongressen ist es natürlich so, auch da gibt es nicht nur Futterfirmen, die das sponsern und es ist nicht der ganze Kongress, der gesponsert wird, also in der Regel. Es gibt viele tiermedizinische Kongresse und da hast du unterschiedliche Sponsoren aus dem Pharmabereich, auch aus der Tierfutterbranche. Mhm. So, du hast natürlich mit diesen ganzen Diätfuttermitteln, was ich sagte, auch viel Forschung, die dahinter steckt. Mhm. So, wer macht diese Forschung? Wer hat Interesse, diese Forschung zu machen? Das heißt, wir haben auch vielen Firmen auch das ganze Wissen mit zu verdanken, weil wenn keiner die Forschung betreiben würde, dann würden wir es nicht wissen.
Forschung ist teuer?
Forschung ist teuer, genau. Mhm. Und ich will natürlich am Ende auch, wenn ich jetzt eine Harnstein-Diät mache, dann muss ich auch wissen, funktioniert das, welche Werte brauche ich, welche Gehalte brauche ich und so weiter. Das sind halt auch Fragestellungen. Das heißt, du hast unterschiedliche Forschungen. Du hast komplett neutrale Fragestellungen, wo es Grundlagen sind. Ja? Funktioniert das bei der Thematik, dieses Futtermittel? Dann hast du natürlich manchmal auch Forschung, das ist dann fast wie eine Qualitätskontrolle. Und das machen nicht nur Große, das machen auch Kleine. Und dann haben sie auch eine Studie dazu, mein Produkt wirkt und so weiter und so fort. Dann hast du natürlich auch Doktoranden, die so finanziert werden. Ich meine, das Thema Geld ist überall knapp. Und auch ein Doktorand braucht Gehalt. Das heißt, oder auch Laborkosten sind wahnsinnig teuer. Das heißt, wenn ich jetzt, und das muss jetzt nicht nur eine Futtermittelfirma sein, das kann auch ein Labor sein, ich habe Interesse, einen Test zu validieren, also sponsore ich indirekt oder auch direkt einen Doktoranden, indem ich die Laborkosten übernehme oder solche Sachen. Und
ich glaube, was die Caroline so befürchtet, das ist, kriegt es von der Firma X, kriege ich meine Arbeit sozusagen gesponsert.
Ja.
Und als Dankeschön dafür werde ich Futtermittelfirma X später immer empfehlen.
Ja, nein, so ist
oder
es.
Oder so meint sie es.
Ja,
doch,
so meint sie, aber so ist es nicht. Mhm. Absolut nicht. Und auch wenn du jetzt eine Studie machst oder Doktorand bist, dann wird das Ganze auch von unabhängigen Gutachtern beurteilt. Also das ist ein Riesenprozess. Und der ist so komplex, dass diese Vorstellung, wie einfach das wäre, mir total abwegig erscheint. Aber wahrscheinlich, weil man auch einfach diese ganzen Einblicke darin eben nicht hat. Und es gibt auch, weil sie sagt, auch Uni Wien, da wurde auch eine Stelle oder ein Lehrstuhl auch tatsächlich mal finanziert. Und daher kommt das auch so ein bisschen. Aber das heißt trotzdem noch lange nicht, also die Uni ist auch immer neutral irgendwo. Und was ist die Aufgabe der Uni? Ist Wissen zu generieren. Und da braucht es auch oft Partner, weil du entweder die Mittel nicht hast, ob das finanziell oder eben, wie ich sage, Labor oder sowas nicht hast. Deswegen gibt es da einfach Partner.
Das hast du schon erwähnt, genau. Ja, also ich glaube, da können wir der Caroline ihre Befürchtungen nehmen.
Ja, es ist, und sonst wirklich einfach ansprechen, direkt ansprechen. Mhm. Ja, sind sie, ja, genau. Deswegen ist mir das auch so wichtig, dass ich, wir arbeiten auch firmenneutral. Das würde auch gar nicht anders gehen.
Ja, wird ja ständig Unterstellungen geben, ne?
Ja, und natürlich hast du auch Einblicke und du kannst natürlich auch Futter beurteilen und so, aber Neutralität ist ganz, ganz wichtig, ja.
Wir hatten ja eingangs schon gesagt, dass wir zwei im XXL wie die staunenden Kinder dastanden.
Ja.
Genau, die Athanasia, die hat da auch ihre Probleme. Sie schreibt uns: Hey, habe euren Post zum nächsten Podcast von einem Kollegen geschickt bekommen, da ich gerade einen persönlichen Kleinkrieg mit einem Futterfachgeschäft zum Thema Futtermittelberatung führe. Ich bin gespannt, wir lachen jetzt schon. Denn jedes Mal, wenn ich dort Futter einkaufe, werde ich entweder persönlich beraten, welches Futter ich lieber kaufen sollte. Mhm. Passt irgendwie zur vorherigen Frage,
absolut.
Gell? Absolut. Oder bekomme mit, wie ahnungslose Tierbesitzer mit gezielten Falschinformationen beraten werden.
Ja.
Hauptinformationen in diesen Gesprächen sind: Zucker und Getreide sind schädlich, denn sie verursachen Diabetes und Nierenerkrankungen. Kaufen Sie bitte das teure Futter, sonst machen Sie Ihr Tier krank. So, da geht die auf die Decke. Moment, ich finde diese Art der Futtermittelberatung nicht evidenzbasiert und es macht mich wütend.
Mich auch, ich werde auch schon wütend, ich merke schon.
Wie hier Ängste geschürt werden.
Genau.
Reihenweise habe ich Patientenbesitzer vor mir, jetzt wissen wir gar nicht, ob sie Tierärztin ist oder Ernährungsberater, die aufgrund solcher Aussagen verunsichert sind oder sich schämen, dass sie günstiges Futter kaufen, weil vielleicht auch einfach, weil die Katze gar kein anderes frisst oder verträgt, whatever. Ja. Ne? Also meine Beratung kann ja oft qualitativ sehr unterschiedlich sein.
Ja.
Und da scheint die Athanasia ja wirklich das wiederholt mitbekommen zu haben. Woran merke ich denn, ob ich qualifiziert beraten werde? Und woher kommt denn diese
Also ich mich macht das auch gleich grantig, wenn ich das lese, weil mich das total nervt. Das ist dieses Spielen mit Emotionen und mit Ängsten. In dem Moment, wo du Angst erzeugst, schaltet sich der Verstand schon aus. Wir haben das ja auch bei uns in der Beratung, dass die Leute sagen, wir haben Angst, es zu füttern und wir erklären dann auf, wir machen ganz viel Aufklärung, Beratung, Zeit, hatte ich schon angesprochen, um auch diese Ängste zu nehmen. Auch bei der Werbung wird teilweise, auch beim Marketing wird teilweise mit Angst geschürt. Und dieses, ich gehe irgendwo hin und will ein Futter kaufen und werde einfach beraten, ungefragt, das finde ich halt schwierig, weil es auch die Leute dann verunsichert. Wir haben auch Patienten, denen wir was empfehlen, sagen, kaufen Sie sich das, aus diesem Grund. Der Patientenbesitzer geht in den Laden, will das kaufen, wird abgefangen von einem Mitarbeiter und geht mit was anderem nach Hause, ruft uns dann an und sagt, der hat das und das gesagt und so weiter, wo genau Schwachsinn erzählt wird. Und wir dann wieder, viel Zeit machen wir gerne, aber manchmal würden wir uns wünschen, glaubt uns doch einfach, wir sind vom Fach. Um das dann Ganze wieder klarzustellen.
Da kommt jetzt meine Frage.
Ja.
Wie werden die denn ausgebildet? Also jetzt die Berater in so großen
das ist ganz
Fach, werden die denn dann speziell geschult, teure Sachen zu verkaufen?
Das weiß ich nicht. Das also das glaube ich
da
jetzt.
Da müsste man ein Mäuschen sein.
Ja, ich meine, wir haben auch schon mal Fachhandel beraten, also auch einen Teil, ne, so, dass sie sagen, hey, wir möchten unsere Mitarbeiter schulen, können wir eine Schulung haben? Aber du hast natürlich ganz verschiedene Leute auch, die jetzt da arbeiten, sage ich mal, und die auch unterschiedliches Interesse haben, dass vielleicht auch an Kunden weiterzugeben, ne? Unterschiedliche Motivationen und so.
Jetzt weiß ich ja nicht, ob die Athanasia immer im selben Laden war, aber sie sagt, sie hat es ja wiederholt gehört.
Ja, aber das ist so klassisch. Also da kann ich jetzt nicht irgendwie für alle sprechen, wie das da gemacht wird.
Ist es denn so, haben diese Fachgeschäfte denn, die Mitarbeiter, kriegen die Schulungen oder wie läuft das?
Also teilweise auf jeden Fall, ja, das, weil wir haben auch schon solche Schulungen gemacht für unterschiedliche Fachhändler, die das einfach für die Mitarbeiter gewünscht haben. Das waren dann mehr so Grundlagen, also jetzt nicht speziell zu Marke XY oder sowas nicht, sondern wirklich auch das, also wissenschaftlich basiert Grundlagen. Aber das ist sicherlich total unterschiedlich und dann hast du ja auch, wir haben ja auch schon gehabt, eine Ernährungsberater, jeder hat Ahnung von Ernährung, denke ich mir manchmal. Jeder hat ein Wörtchen mitzureden, im Internet steht ganz viel, dann gibt es gibt 1000 Bücher und dies und jenes von unterschiedlichsten Leuten, unterschiedlicher Qualifikationen auch geschrieben tatsächlich, auch mit einer unterschiedlichen Intention. Wir haben ja vorhin ja auch schon gehabt, ne, ist jetzt Ernährungsberatung gleich BARF. Das ist einfach so heterogen und ich kann es mir auch nur so erklären. Und ja, und
das sind bestimmt ganz engagierte Mitarbeiter auch, die sich selber Wissen aneignen ja, und dann vielleicht auch so auf so Mythen und Trends reinfallen, oder?
Ich wollte es gerade sagen, ich wusste noch nicht genau, wie ich es formuliere, weil es sind viele Mythen im Umlauf und es ist auch viel Fehlinformation da und es werden einfach auch Fehlinformationen verbreitet, nicht aus boshaftem Hintergedanken oder so. Manche und überschätzen aber vielleicht auch das, was sie so wissen. Ja, vielleicht, weil sie auch nicht wissen, was es alles sonst noch gibt. Ja, dann liest du was, das erscheint dir plausibel. Oder hier, Schwarzbuch, ja, habe ich auch schon gehört. Wenn dieses Buch auf dem Markt ist, dann muss der Autor doch Ahnung davon haben. Also es ist nicht so, ich habe Ahnung von Tierernährung und schreibe ein Buch, sondern ich schreibe ein Buch und habe dann Ahnung von Tierernährung. Da musste ich auch erst mal hinterkommen, dass das ja auch in die andere Richtung funktioniert. Aber das ist ja den Leuten auch gar nicht unbedingt bewusst. Und wenn das jetzt aber doch ein Buch darüber gibt und da steht, es werden Gummireifen für Tierfutter verwendet, um den Proteinanteil hochzumachen, ja, dann ist das ja ein Journalist, der hat das ja recherchiert. Also diese Qualität von Wissen ist halt auch leider sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Ne?
Jetzt hat die Athanasia geschrieben, sie hat das Gefühl, sie wird immer so zum teuren Futter gedrängt. Also ich als
ach so,
also
ah,
ich
ja.
Als Käuferin würde ja. Einfach sagen, sagen Sie mir doch mal aus dem Segment und aus dem Preissegment.
Ja, das wäre natürlich sehr zielorientiert, ja. Ne, dass ich hingehe und sage, ich habe schon diese und diese Ansprüche. Aber mit dem tollen, ich musste schmunzeln, als du das vorgelesen hast, die Frage, weil ich habe auch eine Katze viele Jahre gehabt, mit Hunden groß geworden, dann hatte ich ja fast 20 Jahre lang eine Katze. Und diese Katze hat auch ihre eigene Vorstellung gehabt, was sie fressen möchte. Und da waren auch günstige Futter dabei. Und wenn ich
Glück
das...
gehabt.
Nee, ich meine, es ist nichts Schlimmes, aber dieses Gefühl, ich merke schon, wenn ich das jetzt auch hier im Podcast sage, wie ich so leicht so ein beklemmendes Gefühl kriege, ob man mir das ja nicht negativ falsch oder sonst wie auslegt. Aber ich erinnere mich, dass es einige Besitzer gab, die wirklich erleichtert waren, wenn ich das gesagt habe, weil sie, ach wirklich, echt, sie füttern das auch. Oh ja, ich habe es mich nicht getraut zu sagen, die will nichts anderes so. Weil Katzen halt ihre eigene Meinung haben.
Jetzt würde ein anderer Verschwörungstheoretiker sagen, da sind Suchtstoffe drin.
Ja, klar. Ne? Gut, aber das Fass machen wir jetzt lieber nicht auf, sonst sind wir hier morgen früh noch. Aber, ja.
Aber wenn wir nochmal zur Beratung kommen, an der Stelle möchte ich nochmal auf die Qualifikation von Ernährungsberatern kommen.
Ja.
Also, weil du hast ja schon gesagt, der Beruf ist nicht geschützt.
Nee. Ja, leider nicht,
okay,
nein.
Okay, aber du hast ja eine Fachtierärztin-Ausbildung gemacht.
Ich habe jetzt keinen Schutz sozusagen drauf, aber Ich habe Tiermedizin studiert, 6 Jahre. Im Staatsexamen wird das Fach Tierernährung geprüft. Das heißt, ich habe 4 Semester lang auch Vorlesungen zur Tierernährung gehabt. Allgemeine Tierernährung, spezielle Tierernährung. Müsste jetzt nachschauen, wie viele Stunden das waren, aber es war ordentlich Stoff. Und dann halt eben im Staatsexamen das Fach geprüft. Ich habe dann natürlich nicht nur Ernährung Hunde und Katzen gelernt, sondern auch Tiermedizin ist ja breit gefächert. Nutztiere, Futtermittelgrundlagen, Futtermittel beurteilen, Heu beurteilen, was alles dazu gehört. So, das war jetzt nur mal das Grundstudium. Das heißt, jeder Tierarzt hat das auch gemacht. Ob er das hinterher noch weiß oder sich da irgendwie mit beschäftigen möchte, du musst ja erstmal alles lernen. Aber das hat er mitgekriegt. Zusätzlich haben wir natürlich Anatomie, Physiologie, wo auch Ernährungsphysiologie, wie funktioniert der Verdauung, wie funktioniert die Leber, all das auch noch dabei.
6 Jahre.
Ja, plus dann natürlich die ganze Internistik, innere Medizin und was. Und wir haben auch Lebensmittel, also wir haben auch viele Fächer gehabt, die jetzt gar nicht so klinisch sind. Ja, Milchhygiene, all diese Geschichten.
Und wie lange dauert dann der Fachtierarzt, den du da drauf setzt?
So, genau. Das heißt, da bin ich jetzt erstmal der fertige Tierarzt. Dann habe ich noch einen Fachtierarzt gemacht, beziehungsweise vorher habe ich noch die Zusatzbezeichnung gemacht. Das ist sowas wie ein halber Fachtierarzt. Die Zusatz, und die hat auch einen definierten Titel. Also Zusatz, ich habe die Zusatzbezeichnung Ernährungsberatung Kleintiere. Die habe ich hier in Bayern gemacht. Dafür musste ich mich 2 Jahre weiterbilden. Das ging, weil ich an der Uni war. Also ich war in einer Weiterbildungsstätte und mich mit Tierernährung befassen. Kann man auch in eigener Praxis machen in einigen Bundesländern, aber du musst einen Anforderungskatalog erfüllen. Das heißt, ich musste 100 Fälle mindestens haben, also 100 Beratungen gemacht haben. Damals waren es 40 Fortbildungsstunden in Tierernährung. Das ist lustig, weil damals gab es ganz wenig. Also wir haben teilweise unsere eigenen es mussten anerkannte Fortbildungen sein, gemacht, um die Stunden zu kommen. Heute brauchst du 80. Ja, also ich bilde auch Kollegen weiter und die müssen 80 Fortbildungsstunden jetzt haben. Dann musstest du 10 Fallberichte schreiben über 2 Tierarten, Hunde und Katzen, also ausführlich. Und was brauchtest du noch? Genau das. Und eben dann die Prüfung vor der Kammer mit 3 Prüfern, 1 Stunde lang, 6 Fragen. So. Und dann, wenn du die bestanden hast, hast du eine Urkunde gekriegt, eben mit diesem, dass du diese Zusatzqualifikation führen kannst. So. Dann kommt aber der Fachtierarzt. Also die Ernährungsberatung Kleintiere ist sehr jetzt auch wirklich sehr praktisch orientiert. Also fast das, was wir im täglichen Business hier eigentlich machen. Genau, und das zeigt halt auch dann dem Kunden oder dem Tierbesitzer, aha, mein Tierarzt, es gibt es in anderen Bereichen auch, Kardiologie, ist in diesem Bereich nochmal spezieller ausgebildet. Da ist die Ernährungsberatung leider noch nicht so weit verbreitet in Deutschland. Ich versuche da so ein bisschen das anzuschubsen, weil ich jetzt auch viele Kollegen da sozusagen unterstütze in der Weiterbildung. Aber das gibt es noch gar nicht so viel. Trotzdem machen die Kollegen auch, wenn die speziell interessiert sind, ich habe ja auch viele Seminare da gemacht für Kollegen, dass die sich da weiterbilden, ohne jetzt von mir aus diesen Titel zu haben. Also wenn jemand Rationsberechnung.
Du bist ja Fachtierärztin für Diätetik.
Genau, also Tierernährung und Diätetik heißt es, genau. Und du musst halt da immer bestimmte Anforderungen haben. Das heißt, nicht jeder Tierarzt, also es gibt auch Tierärzte, die Rationsberechnungen anbieten, die sich selber weitergebildet haben, ohne jetzt nochmal einen Titel zusätzlich zu haben. So. Fachtierarzt ist etwas, da musst du 4 Jahre Weiterbildungszeit haben und eben auch an einer Weiterbildungsstätte sein. Das habe ich eben auch an der Uni gemacht. Das
dauert. Warst du?
Hier in München am Lehrstuhl für Tierernährung und Diätetik war ich viele Jahre Assistentin und länger als 4 Jahre eben und habe dort den Fachtierarzt gemacht. Wieder eine Prüfung, also da geht es eigentlich darum, dass du 4 Jahre an dieser Weiterbildungsstätte bist und dann musst du einen bestimmten Wissenskatalog sozusagen erfüllen. Und genau, und dann machst du wieder eine Prüfung, Bayerische Tierärztekammer, wieder 1 Stunde. Und da wirst du nicht nur über Hunde und Katzen ausgefragt, sondern über alles. Pferde, Schweine, Rinder, Rechte, ich hatte eine Rechtsfrage auch. Und also wirklich das komplette Paket. So, dann bist du Fachtierärztin für Tierernährung und Diätetik. Gut. Und dann habe ich aber noch was gemacht. Und das ist jetzt sowas wie ein europäischer oder ein internationaler Fachtierarzt. Das ist der Diplomate. Das ist dieses vom European Diplomate of Veterinary and Comparative Nutrition. Diese Buchstaben, die in meiner Signatur stehen. Und da gibt es in ganz Europa, ich weiß jetzt nicht mehr genau die Zahl, aber in Tierernährung sind es wenige, 50 oder 60 Leute nur. Also wirklich
wenig.
Ja, ganz Europa.
Das
ist wirklich wenig.
Das ist wirklich wenig.
Sehr wenig. Und das ist nochmal sozusagen, also jetzt im Vergleich zum Fachtierarzt ist erstmal ist das was Internationales, also die Prüfung findet auf Englisch statt. Es ist sehr wissenschaftlich orientiert, das heißt, ich muss Publikationen vorweisen, also ich muss wissenschaftlich gearbeitet haben, ich muss Fallberichte schreiben. Die Prüfung da waren dann schon 3 Prüfungen über 2 Tage, Multiple Choice, 2 Stück, allgemeine Tierernährung, dann speziell konntest du dir aussuchen. Ich hatte dann die Freizeittiere sozusagen, das war Hund und Katze. Und Pferd gehörte damals noch dazu bei mir, als ich die Prüfung gemacht habe. Das war dann 2011. Da war ich schon nicht mehr an der Uni. Genau. Und da wirst du wirklich bis auf die Biochemie-Ebene. Also da kannst du dann den Zitronenzyklus auch aufmalen. Ne? So. Aber noch nicht tanzen. Noch nicht tanzen. Du bist kurz davor und hast noch eine Möglichkeit. Aber ich habe es echt geliebt, weil das für mich nochmal so, dadurch, dass ich auch so viele Prüfungen gemacht habe, so alles so verknüpft hat, so was ich vorher vielleicht noch nicht ganz verstanden habe, ach, deswegen ist das, keine Ahnung, bei der Kuh so, dass die Milchfettwerte so, ja, so. Und gut, für meine tägliche Praxis war da viel dabei, was ich jetzt nicht mehr brauche, ja, weil da auch Nutztiere dabei waren, aber so viel habe ich da tatsächlich gemacht. Und ja, möchte.
Na, ich wollte einfach mal so ein bisschen so einen Vergleich ziehen, weißt du? Weil ich habe eingangs ja gesagt, der Begriff ist nicht geschützt.
Nee.
Und es gibt dort auch keine zentrale Registrierung, wo ich Zahlen finde. Und ich würde mal sagen, die Spannbreite, die reicht vom Wochenendzertifikat bis hin zu fundierteren Ausbildungen. Also ich habe jetzt mal ein bisschen recherchiert. Okay. Also es gibt da so Schulen, es läuft alles meistens über online. 7 Monate mit 160 Stunden zum Beispiel.
Okay.
Ja. Aber dann eine andere Schule, die hat schon 2000 Ernährungsberater ausgebildet in den letzten Jahren mit nur 64 Stunden Unterricht. Also krass, da machst du halt auch dann irgendwie so ein Zertifikat am Schluss. Ja. Ich meine, das sind ja wirklich spannend.
Und das ist halt auch einfach echt das Problem. Also ich meine, eine normale Ernährungsberatung für ein gesundes Tier, ja, welches Futter soll ich geben oder eine Kochration
ist
oder so.
Ist kein Hexenwerk.
Ist kein Hexenwerk, ja. Aber wenn es in den Bereich kranke Tiere geht, dann ist das halt am Ende des Tages auch nur eine Ration, die vielleicht aus Fleisch und, weiß ich nicht, Kartoffeln und sonst was besteht, aber was dahinter steckt, ne? Die genaue Zusammensetzung. Und da habe ich schon manchmal auch Schwierigkeiten mit, weil ich auch tatsächlich in meiner Praxis sehe, also dass ich da Menschen, die vielleicht so einen 64-Stunden-Kurs gemacht haben, eine Ration für einen Epileptiker machen.
Mm.
Und meistens dann gepaart noch mit irgendwelchen Mythen. Also da wird es mir einfach schlecht.
Naja, und die kommen ja dann auch manchmal zu dir danach und
ja,
sagen,
natürlich.
Das ist falsch gelaufen.
Ja, natürlich. Ja, oder Magen-Darm-Patienten. Und da wird es mir halt schlecht. Und dann werde ich manchmal auch wütend, weil ich mir denke, der Tierarzt hat so eine Verantwortung von Berufswegen. Ja, deswegen muss ich auch beim BAFEN sagen, Leute, Achtung, es gibt ein Infektionsrisiko. Nicht, weil mich die Industrie sponsort und ich nur Trockenfutter verkaufen will. Nein, weil ich von Berufswegen eine Aufklärungsverpflichtung habe. Aber bei einem Ernährungsberater, sage ich mal, hast du das nicht. Und ich bin manchmal fasziniert, mit welchem Selbstbewusstsein kranke Patienten, multimorbide Patienten da ernährungsdiätetisch behandelt werden, ohne dass man irgendwie dafür eine Qualifikation hat. Und wenn das dann zulasten der Tiere geht, weil es einfach wirklich falsch gelaufen ist, dann macht mich das schon ein bisschen grantig, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber
sollte man aufpassen.
Schon.
Ja.
Also man sollte einfach wissen, dass es wirklich sehr unterschiedlich ist. Und es gibt gute und es gibt auch Tierärzte, die keine Ahnung von Ernährung haben. Ne? Ob sie es jetzt im Studium hatten oder nicht, die haben die Prüfungen bestanden. Das, ne? Also es ist wirklich sehr vielfältig. Aber dass man auch vielleicht wirklich als Tierbesitzer ein Bewusstsein dafür hat, wie unterschiedlich der fachliche Hintergrund sein kann von jemandem, der als Beruf Ernährungsberater ist.
Mhm.
So.
Jetzt gibt es natürlich auch Leute wie unsere nächste Hörerin, die einfach tiefer in die Materie einsteigen wollen, sage ich jetzt mal, der Tierernährung und die deswegen so einen Kurs machen.
Aus Interesse, ja.
Die Saskia, die schreibt nämlich, liebe Frau Dr. Fritz, aus einem langjährigen Interesse an Ernährung sowohl beim Menschen als auch beim Hund habe ich kürzlich eine Ausbildung zur Hundeernährungsberaterin begonnen. Ursprünglich eher für den eigenen Bedarf gedacht, hat sich daraus schnell ein deutlich tiefer gehendes Interesse entwickelt. Nicht zuletzt, weil bei uns 4 Hunde mit am Tisch sitzen.
Ja, willkommen im Club.
Im Zuge der Ausbildung setze ich mich intensiv mit unterschiedlichen Fütterungskonzepten auseinander. Und dabei fällt mir auf, dass einzelne Themen durchaus unterschiedlich, teils auch strikt eingeordnet werden. Insbesondere im Zusammenhang mit Kohlehydrate im BARF-Kontext.
Ja.
Da ich meine Hunde überwiegend selbst zubereitet füttere, ist eine etwas speziellere Frage, und dabei auch in nennenswertem Umfang Kohlenhydrate einsetze, stellt sich für mich ganz konkret die Frage nach der praktischen Relevanz, jetzt wird es speziell, von Phytat als Calcium-Antagonist. Gibt es belastbare Orientierungswerte oder Berechnungssätze, anhand derer sich ableiten lässt, ob und in welchem Umfang die Calciumzufuhr angepasst werden sollte? Oder bewegt sich dieser Effekt in der Praxis häufig in einem Rahmen, der bei ausgewogenen Rationen weniger stark ins Gewicht fällt?
Ja, ist eine gute Frage insofern, weil sie zeigt, wie speziell das Ganze werden kann und wie schwierig es vielleicht auch ist, das jetzt einzuordnen. Also ich vermute, sie hat das irgendwo, also es gibt in Getreide, gibt es Phytate, die bestimmte Nährstoffe binden. Und in der Nutztierernährung setzt man auch tatsächlich Enzyme ein, um diese Verbindung aufzusprengen, damit die Tiere diese Nährstoffe dann nutzen können. Und die Frage taucht ab und zu auf, weil ja in bestimmten Futtermitteln Getreide ist und habe ich da nicht dann auch das gleiche Problem. Das ist aber in einer Größenordnung tatsächlich, wie es jetzt für unsere Haustiere keine Relevanz hat. Okay. Ja, weder von dem Anteil, wie hoch der Anteil ist, noch von der Zubereitung. Eventuell, vielleicht könnte es möglicherweise, wenn du jetzt dann in den Bereich gehst, wo du dein Tier auch jetzt tatsächlich vegan ernährst, da könnte das vielleicht ein Thema sein, weil da der Anteil überproportional hoch ist zu der durchschnittlichen Fütterung, wie es gemacht wird. Und da wissen wir es jetzt auch noch nicht so, ob es da möglicherweise, ob es da dann auch eine klinische Relevanz geben könnte, dass man vielleicht bei diesen Fütterungsformen auch noch was zusetzen muss. Also sehr interessante Frage, aber das ist jetzt für so einen normalen Bereich eigentlich schon, also übers Ziel hinausgeschossen, hätte ich jetzt gesagt. Und um das jetzt praktisch zu beantworten,
sie geht hier auch tiefer in die Materie,
hat sie keine Relevanz für deine 4 Hunde am Tisch. Da macht ihr keine. Es ist interessant, dass du davon gehört hast, ja, aber es hat tatsächlich keine praktische Relevanz.
Ich hoffe, dass du dir Saskia da weiterhelfen konntest. Ja. Ich möchte jetzt eigentlich zum Abschluss kommen und möchte nochmal wissen, dass du ein Fazit ziehst. Warum lohnt es sich also, eine professionelle Ernährungsberatung zu machen?
Ja, also ich meine, es lohnt sich, weil du kannst individuell auf das Tier die Beratung abstimmen. Ja, und es ist jetzt nicht einfach nur eine pauschale Empfehlung. Und natürlich kann ich auch mit so einer individuellen Beratung helfen, Krankheiten gezielt zu unterstützen oder auch vorzubeugen oder einfach auch therapeutisch, ne, statt jetzt vielleicht einfach nur die Symptome zu behandeln. Und ich habe natürlich auch, also, oder man hat halt fundierte tiermedizinische Kenntnisse, ja, um jetzt auch Mangel- und Fehlversorgungen zu vermeiden, die vielleicht langfristig dann wirklich irgendwann mal ernsthafte Folgen haben können. Und du kannst auch, weil es kostet ja schon Geld, ne? Also es ist ja auch viel Zeit. Aber du sparst dir eigentlich auch Kosten, wenn du es jetzt mal weiterdenkst, ja, wenn du jetzt eine Ernährungsberatung machst, ganz plump für ein dickes Tier. Und wir wünschen uns mehr dicke Patientinnen, weil es so dankbar ist.
Ich glaube, die gibt es zuhauf.
Ja, aber sie kommen nicht. Nein, also und du hältst dein Tier einfach schlank, dann sparst du dir später teure Behandlungskosten oder auch Diagnostikkosten, genau.
Folgeerkrankungen.
All sowas, ja. Und und es geht ja auch darum, eigentlich, dass du die Lebensqualität, die Lebenserwartung von dem Tier einfach auch nachhaltig verbessern möchtest oder einfach es gut haben möchtest oder auch Gewissheit haben möchtest, ist das, was ich mache, richtig. Bei all dem, was man liest und hört und tut, kannst du dir jetzt bei einer neutralen, professionellen Beratung eben auch das erhoffen, dass du einfach am Ende bestätigt wirst in dem, was du dir schon gedacht hast oder was Neues erfahren hast oder einfach wirklich Gewissheit hast, dass über das, was du was du machst, ob du das richtige Futter hast.
Ja, genau. Und wir zwei haben ja schon, wie gesagt, wir sind ja da drin gestanden.
In dem Eier.
Komplett überfordert. Und deswegen machen wir das nächste Thema.
Wir machen das.
Ja. Die Futterbeurteilung. Ja. Und welche, was sollen die Leute denn fragen?
Ja, also, ne, ich sehe uns in diesem Laden hier gedacht, okay, wir haben ja was Bestimmtes gesucht für unser Video. Die Frage ist ja auch immer, die an uns gerichtet wird, was ist das beste Futter? Wie beurteile ich ein Futter? Auch da gibt es im Internet viele Mythen, Futterampeln, dies und jenes. Also wenn ihr Fragen dazu habt, wie kann ich jetzt eigentlich als Tierhalter selber beurteilen, ist das Futter gut oder schlecht? Woran merke ich das? Welche Kriterien, eine Frage an mich, wären jetzt, würde ich euch sagen, da müsst ihr drauf achten.
Genau, und zwar zu allen Fütterungsarten, egal ob das jetzt Nassfutter, selber kochen, barfen, egal.
Trocken, Tüte, Dose.
Tüte, kochbarf habe ich heute gelernt.
Genau, schreibt uns da gerne eure Fragen wieder an die E-Mail info@nafcheck.de oder in unsere Accounts bei Facebook und Instagram. Da freuen wir uns. Danke, dass ihr dabei wart und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Vielen Dank, liebe Manu. Und ja, bis
Habt
dann.
Habt einen schönen Tag. Tschüss.
Tschüss.
Das war Napfcheck, die fachtierärztliche Ernährungsberatung von und mit Dr. Julia Fritz.